In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 28. Mai 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick, der ein bisschen anders aussieht als sonst, denn die Freiburger Sicherheitspartnerschaft oder die Anti-Armen-Polizeibehörde, das ist ein Bericht, der ein bisschen älter ist. Dieser Vollzugsdienst der Polizeibehörde VD gibt es in Freiburg seit Oktober 2017 und geht auf eine Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg zurück. Das Forschungsinstitut zur Dynamiken der exekutiven Staatsgewalt hat sich über den Vollzugsdienst schlau gemacht und seine Rechercheergebnisse zu diesem Thema am 11. Februar veröffentlicht. Das FDS ist eine autonome wissenschaftliches Institut, dessen Mitglieder ein Forschungskollektiv zur Form und Auswirkung von Staatsgewalt in der Gesellschaft sind. Ganz ein bisschen aktualisiert, weil sich der Gemeinderat just zu dieser Zeit darüber Gedanken zu machen hat. Ausbruch, die Ausbruchsredaktion hat hier einen Bericht gemacht, und zwar ein Hörspiel, was tun bei einer Vorladung, einem Strafbefehl. Doch jetzt zunächst zu den Nachrichten. Evaluation der Anti-Armen-Polizei. Der Freiburger Gemeinderat wird am Sitzungsmarathon an diesem Mittwoch auch die Evaluation der sogenannten Sicherheitspartnerschaft zur Kenntnis nehmen. Wahrscheinlich wird es von jemandem gesagt werden, aber Hauptergebnis ist wohl, beim kommunalen Vollzugsdienst, dem Hauptaspekt der sogenannten Sicherheitspartnerschaft, handelt es sich um eine Armenpolizei bzw. eine Polizei gegen Arme, die auch in der Stadtbevölkerung sehr unterschiedlich bewertet wird. Die angedachte Videoüberwachung wird indessen von einer Mehrheit komplett abgelehnt. Den Aspekt der Armenpolizei unterstreicht der Blick in die Statistik zu den Einsätzen des Vollzugsdienstes. So trafen im Jahre 2019 zum Beispiel 23,88% der ausgesprochenen schriftlichen Verwarnungen Personen, die gezwungen sind zu betteln. 23,28% der schriftlichen Verwarnungen betrafen das Thema Notdurft. Selbst wenn die Verrichtung der Notdurft im öffentlichen Raum zweifelsohne ein unschönes Phänomen ist, sind neben vielen Partygängern wahrscheinlich auch einige Obdachlose unter denen, die kaum eine andere Wahl haben, als die Notdurft im öffentlichen Raum zu verrichten. Statt den Vollzugsdienst einzusetzen, wäre die Eröffnung von mehr öffentlichen Toiletten eine die sinnvollere Variante. Die Evaluation der Sicherheitspartnerschaft ist durchaus nicht uninteressant. Zwar stimmen bei der Erhebung des Freiburger Instituts für angewandte Sozialwissenschaften 64% der Aussage zu, der Vollzugsdienst VD trägt dazu bei, die Sicherheit in Freiburg zu erhöhen. Allerdings ist das Verhältnis bei der Aussage, es wäre wichtiger, sich um wirklich wichtige Probleme in Freiburg zu kümmern, als um Ordnungsstörungen, das Verhältnis schon 50:50. Der Ruf des Vollzugsdienstes ist zweigeteilt. 28%, 28%. Allerdings nicht gefestigt, da mehr als 40% diese Frage nicht beantworten können. Ebenso ist die persönliche Kommunikationserfahrung mit dem Vollzugsdienst in der befragten Bevölkerung zweigeteilt. 48% positiv, 52% negativ. Festzuhalten ist jedoch auch, dass die Präsenz des Vollzugsdienstes bei ca. 2/5 der Befragten ein Gefühl des Unbehagens hervorruft. Vor allem bei jüngeren Menschen. Die JUPI-Fraktion macht sich zudem in einer Pressemitteilung auf einen Aspekt der Evaluation aufmerksam, die Werte noch in einem anderen Licht rücken. Befragt wurden fast ausschließlich Anwohnende an Plätzen, die schon lange mit Lärmkonflikten vorbelastet sind. NutzerInnengruppen hingegen wurden nicht mit einbezogen. Damit erhält die Evaluation eine faktische Einseitigkeit, bemängelt Fraktionsvorsitzender Sergio Schmidt. Insgesamt werden in der Befragung nicht polizeilich präventiv orientierte Maßnahmen am stärksten befürwortet. So erhalten die Maßnahmen Gewaltprävention für Jugendliche, Ausbau des nächtlichen ÖPNV, mehr Straßensozialarbeit und der Ausbau nächtlicher Beleuchtung Zustimmungswerte von teilweise über 90%. Ob in der Konsequenz Geld beim Vollzugsdienst eingespart wird und stattdessen mehr Geld im sozialen Bereich investiert wird, ist äußerst fraglich. Bisher hat die Stadt ca. 1,8 Millionen Euro für den kommunalen Ordnungsdienst ausgegeben. 1,8 Millionen Euro kann man im präventiven Bereich viel erreichen, so Ramon Katrain, Stadtrat der JUPI, Fraktionen der Prävention statt Repressionen fordert. Ausführlich und kritisch mit der Freiburger Sozialsicherheitspolitik auseinandergesetzt, hat sich ein Zeitungskollektiv aus dem Umfeld des Arbeitskreises kritischer Sozialarbeit, AKS, des Arbeitskreises kritischer Juristinnen, AKJ, des Solidaritäts-City-Netzwerkes, SC, des Rechts auf Stadt-Netzwerkes, des Bündnisses gegen neue Polizeigesetze, NOPOL GBW, und des neu gegründeten AnwohnerInnenvereins Stühlinger. Sie haben dem Thema eine ganze Zeitung gewidmet. Der Wald, ein gut geschminkter im Hospiz. Baden-Württemberg ist noch grün, doch nach Jahren der Dürre und der Belastung durch den Borkenkäfer steht eine Entwaldung des Landes bevor. Das derzeitig grüne Aussehen täuscht gewaltig, erklärten die Interessenvertretungen der Waldbesitzer. Rund 43% der Bäume seien schwer geschädigt. Agrarminister Peter Haug, CDU, hat bereits angekündigt, bei den bisherigen Hilfen nachzusteuern. Viele Waldbesitzer machen ruinösen Holzpreise und hohe Kosten für die Aufarbeitung von Schadhölzern das Überleben schwer. Agrarminister Peter Haug, CDU, schlägt deshalb eine Flächenprämie oder eine Klimawandelprämie vor. Der Minister geht jährlich von einem zusätzlichen mittleren zweistelligen Millionenbetrag aus. 89 Städte und Gemeinden haben künftig eine Mietpreisbremse. Die Landesregierung ermöglichte am Dienstag durch eine Verordnung, dass etwa ein Drittel der Baden-Württemberger fortan in Regionen mit Mietpreisbremse leben. Mietpreisbremse bedeutet, bei angespanntem Wohnungsmarkt darf die Miete bei Neuverträgen nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das Landgericht Stuttgart hatte die alte Mietpreisbremse wegen eines Formfehlers beim Erlass im Jahre 2015 für unwirksam erklärt. Reichsbürger entwaffnen. In mehreren baden-württembergischen Orten hat die Polizei am Mittwoch Razzien in der Reichsbürgerszene durchgeführt. Den insgesamt 34 beschuldigten Personen wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem gewerbsmäßige Urkundenfälschung und Sachbeschädigung vor. Bei den Durchsuchungen wurden zudem große Mengen an Waffen gefunden, darunter rund 700 Messer und 190 Äxte bei einer einzigen Person. Die Polizei stellt daneben große Mengen Bargelds und Fantasiedokumente sicher. Bei den Beschuldigten handelt es sich nach der Meldung des SWR um Führungsmitglieder und Angehörige der sogenannten Republik Baden und des Freien Volksstaates Württemberg. Einige von ihnen sind laut LKA bereits Polizei bekannt. Die Reichsbürgerszene in Deutschland steht seit einigen Jahren verstärkt unter Beobachtung der Behörden. Große Teile der Szene sind für ihre Gewaltbereitschaft und für ihre rechtsextreme Haltung bekannt.
Der Vollzugsdienst wurde bereits 2017 vom Freiburger Gemeinderat beschlossen und eingeführt. Diese Einführung steht auch im Kontext der Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg und soll durch die Entlastung der Polizei zu mehr Sicherheit bzw. zu einem besseren Sicherheitsempfinden in der Stadt beitragen. Ich spreche heute mit Jennifer und Emma. Hallo, schön, dass ihr da seid. Vom Forschungsinstitut zu Dynamiken exekutiver Staatsgewalt hier in Freiburg, die diesen Monat eine Recherche zum Freiburger Vollzugsdienst veröffentlicht haben. Könnt ihr uns vielleicht erstmal einen Überblick darüber geben, was dieser Vollzugsdienst eigentlich genau ist und welche Aufgaben und Befugnisse er hat?
Ja, also wie du bereits gesagt hast, gibt es den Vollzugsdienst seit Oktober 2017. Und im Wesentlichen soll er sich um Ordnungswidrigkeiten in der Stadt kümmern. Dabei ist aber auch eins seiner Nebenaufgaben die Imagepflege und soll eben auch das subjektive Sicherheitsgefühl verbessern. Und wir würden auch davon ausgehen, dass er eben auch eine generelle Disziplinierung des öffentlichen Raums mit sich bringen soll. Und verbinden das eben auch damit, dass er im Wesentlichen genauso aussieht wie die Polizei. Also wir wurden ganz häufig in unserem Umfeld schon angesprochen, was sind das eigentlich für Leute? Die sehen irgendwie aus wie Polizei, da steht aber Polizeibehörde drauf. Und das ist vielen Bürgerinnen überhaupt nicht klar, was sich dahinter verbirgt.
Mhm. Und wie ist das so? Ist dieser Vollzugsdienst dann so 24 Stunden unterwegs oder gibt es da bestimmte Zeiten oder bestimmte Orte oder wann habe ich denn damit zu rechnen, diesen Beamten, es sind ja glaube ich nur Männer, zu begegnen?
Die sind unter der Woche, also an Werktagen bis um 22 Uhr unterwegs und dann am Wochenende und an Feiertagen kann man die dann auch bis um 24 Uhr antreffen.
Okay, und ihr habt ja gesagt, das sind keine Polizisten, sondern was sind es dann? Was haben die für eine Ausbildung? Was?
Das sind Menschen, die eine 2-monatige Ausbildung absolviert haben. Die Ausbildung verspricht sehr viel eigentlich. Also da steht dann drin, dass die ein Konflikttraining machen sollen, weil sie sollen ja auch ein bisschen präventiv und wie Sozialarbeiter deeskalativ auf die Bürgerinnen zugehen können. Gleichzeitig müssen sie natürlich aber auch in Rechten geschult werden, was sie so machen dürfen, was nicht, wie die ganzen Ordnungswidrigkeiten aussehen, die sie erahnden sollen. Und diese Ausbildung wird eigentlich von der Polizei selber ausgeführt, aber auch in Kooperation mit dem Tourismusverband in Freiburg, weil er eben auch Imagepflege beinhalten soll.
Okay, und sonstige Aufgaben, was ist dann so das Konkrete, was die dann machen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind?
Sie gucken quasi, dass Recht und Ordnung in der Stadt herrscht. Sie gehen eben auf die Ordnungswidrigkeiten ein.
Also ein ganz klassisches Beispiel für Ordnungswidrigkeiten wäre in dem Kontext so ein Wildpinkeln oder ein unerlaubtes Grillen oder aber auch sowas wie Nächtigen auf der Straße.
Und welche Handhabe haben die dann?
Die können Bußgelder und Verwarnungen aussprechen und haben darüber hinaus eben auch Handschellen, Pfefferspray und Lärmmessgeräte. Genau, und eine Schutzweste, was ja mittlerweile so ein bisschen zum guten Ton von Ordnungshütern gehört. Das war ja früher tatsächlich mal anders, kaum noch vorstellbar.
Und welche Pflichten habe ich denen gegenüber? Also dürfen die zum Beispiel meine Personalien sehen? Muss ich Auskunft zu meiner Person geben, wenn die mich jetzt wegen irgendwas kontrollieren würden? Oder haben die irgendeine Handhabe, was sie da mit mir machen können, außer mir so ein Bußgeldbescheid aufzudrücken?
Also das Wichtige ist tatsächlich der Bußgeldbescheid. Also die sind bei Straftaten zum Beispiel schon mal überhaupt gar nicht zuständig. Was sie aber natürlich machen können, ist jemanden festhalten, bis die Polizei kommt. Mhm. Genau, und die würde dann alles Weitere dann so mit Personalienfeststellungen und so tatsächlich auch eigentlich tun.
Also ich muss denen meinen Ausweis nicht unbedingt zeigen?
Exzellente Frage. muss ich tatsächlich nachgucken.
Okay, ich erinnere mich noch, dass so vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2013, 2014, war das ja schon mal groß im Gespräch. Damals hieß es noch, dass ein kommunaler Ordnungsdienst, der sogenannte Code eingeführt oder KOD eingeführt werden sollte, was dann im Gemeinderat ja erstmal keine Mehrheit bekommen hat. Dann wurde es, glaube ich, meine ich mich zu erinnern, kurz drauf mal eingeführt und wieder abgeschafft. Was ist denn da eure Einschätzung, wie die Stimmung im Gemeinderat oder in der Stadt so weit kippen konnte, dass es nach diesen ursprünglich großen Protesten und großer Diskussion darüber dann 2017 tatsächlich diese Einführung vom Vollzugsdienst gab?
Ja, also der kommunale Ordnungsdienst, den KOD, der schwankte schon in seiner Einführung sehr hin und her. Der wurde erst beschlossen, dann gab es auch Grund von einer Petition aus den Bürgerinnen wurde der wieder abgeschafft, beziehungsweise die Einführung gleich eingestampft. Das hat sich jetzt so im Zuge dieser ganzen Sicherheitsdebatte, die sich stark verschärft hat, verstärkt. Und deswegen konnte jetzt dieser Vollzugsdienst eingeführt werden, weil es ja auch in Freiburg und Umgebung ein paar Mordfälle und Vergewaltigungen gab. Und darum dreht sich jetzt seit einigen Jahren die Sicherheitsdebatte. Mit dem Kernargument, dass mehr Polizei mehr Sicherheit schaffen würde, aber insbesondere auch ein erhöhtes subjektives Sicherheitsempfinden bringen würde. Das ist umstritten. Es gibt super viele Forschungsergebnisse, die sagen, naja, Bürgerinnen gehen davon aus, wenn da Polizei ist oder etwas, das sehr nach Polizei aussieht, wie zum Beispiel dieser Vollzugsdienst, dass da auch einen Grund dafür gibt, dass es die da sein müssen, weil es sonst unsicher wäre. Und damit kann es passieren, dass solche Einführungen, die ursprünglich dazu gedacht sind, das subjektive Sicherheitsempfinden zu erhöhen, eigentlich dazu dienen, letztendlich als nicht intendierte Nebenfolge, dass sie es verschlechtern. Es gibt es auch ganz häufig im Kontext von politischen Aktionen. Wenn da viel Polizei ist, gehen Menschen davon aus, oh, die Demonstration ist gefährlich. Das ist jetzt aber im Fall der Polizeibehörde zum Beispiel gar nicht der Fall, weil die ist ja überhaupt nicht für Straftaten da. Die soll nicht für Sicherheit sorgen, sondern maximal vielleicht sowas eben wie Grillen oder Wildpinkeln unterbinden.
Was ja nur erstmal nichts mit Morden oder sexualisierten Übergriffen zu tun hat.
Genau, überhaupt nicht. Also das ist überhaupt gar nicht den Aufgabengebiet.
Okay, das heißt, eigentlich ist die politische Legitimationsgrundlage, die zur Einführung des Vollzugsdienst geführt hat, hat eigentlich mit den konkreten Aufgaben, die tatsächlich durchgeführt werden, nicht viel zu tun. Oder wie würdet ihr das einschätzen?
Nee, genau, das ist ja auch eben, wird es auch so beschrieben, dass sie quasi die Polizei an sich entlasten sollen. Das heißt, die Aufgaben mit den Straftaten eben einfach die Ordnungswidrigkeiten denen abnehmen, damit sie sich auf die tatsächlichen Straftaten konzentrieren können.
Ihr habt vorhin von der Disziplinierung des öffentlichen Raums gesprochen. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben oder habt ihr da auch Beispiele, was damit genau gemeint ist und in welchem Zusammenhang da der Vollzugsdienst steht?
Also ein prominentes Beispiel wäre, dass das zu den Ordnungswidrigkeiten, die der Vollzugsdienst unterbinden soll, eben das Nächtigen auf der Straße auch beinhaltet. Und das hat für viele Obdachlose wirklich gravierende Folgen, weil gerade auch so Innenstädte natürlich auch für Betteln, wogegen der Ordnungsdienst auch tatsächlich einschreiten soll, wenn es unter aggressives Betteln fällt. Mhm. Das ist ein Begriff, der sehr weit auslegbar ist und im Wesentlichen auch so ein bisschen ja, die Gnade der Beamten ist. Genau, dafür ist, also entsprechend ist die Innenstadt für Obdachlose ein bisschen attraktiver wie jetzt irgendwo am Ende der Stadt. Außerdem bietet sich so als Übernachtungsplatz natürlich eine Arkade noch ein bisschen besser an als ein offenes Feld. Genau, und diese Menschen werden vom Vollzugsdienst aus der Stadt rausgedrängt, aus der Innenstadt, da wo der Vollzugsdienst ja auch nur zuständig ist und eingesetzt wird. Und sie werden aber auch generell auch jetzt nicht nur nachts dann, sondern eben auch schon am tagsüber permanent angegangen von denen.
Heißt auch, dass bestimmte Personengruppen mehr vom Repression durch den Vollzugsdienst betroffen sind als andere?
Genau, das hat meines Erachtens auch viel damit zu tun, dass der Vollzugsdienst zwar Ordnungsstörungen ahnden soll, aber gleichzeitig auch bereits im Vorfeld von Ordnungswidrigkeiten überhaupt schon einschreiten soll. Damit muss er quasi Menschen schon per se seine Aufgabe unter Verdacht stellen und soll diese auch schon selbst sogar aktiv ansprechen. Und zwar tatsächlich, obwohl sie noch überhaupt nichts gemacht haben, was noch nicht mal eine Ordnungswidrigkeit wäre.
Okay, also wenn ich es so verstanden habe, wie ihr es jetzt beschrieben habt, dann führt diese Einführung vom KOD oder die Präsenz des KODs einerseits zu Verdrängungsprozessen, dass Menschen, die früher in der Innenstadt viel Zeit verbracht haben, wie Obdachlose oder Menschen, die am Schnorren sind oder sowas, aus der Innenstadt verdrängt werden und dass es auch darum geht, die Stadt attraktiver zu machen für Touristinnen oder Menschen, die die Stadt zum Einkaufen und Shopping nutzen wollen. Würdet ihr das so bestätigen?
Genau, also für uns stellt sich da beim Vollzugsdienst eben die Frage, wessen Stadt ist Freiburg? Weil das Image der Stadt natürlich sehr bedacht ist auf so ein touristisches, ich sag mal in Anführungszeichen sauberes, weil es nicht nur auf Dreck, sondern auch auf Menschen, die nicht so für die Stadt ins Image passen, abzielt. Genau, und das sehen wir echt super kritisch. Und es ist auch wirklich so eine Normalisierungstendenz von Beamten im öffentlichen Raum zu beobachten.
Jetzt gibt es ja gerade eine Evaluation oder gab es eine Evaluation, die seitens der Stadt in Auftrag gegeben wurde. also durchgeführt vom Freiburger Institut für angewandte Sozialwissenschaften. Die Veröffentlichung soll wohl Ende April erscheinen dazu und dann soll am 5.5. in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung das Thema nochmal aufgegriffen und diskutiert werden. Was würdet ihr euch denn von einer erneuten Thematisierung des Vollzugsdienst der Sicherheitspartnerschaft erwarten?
Also was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass solche angedachten Pläne wie von der SPD, die auch noch mit Schlagstöcken auszurüsten, auf keinen Fall durchgehen. Aber prinzipiell halte ich den Vollzugsdienst für das falsche Mittel, weil er soll zwar präventiv wirken, aber wir hatten jetzt das Beispiel von Wildpinkeln ein paar Mal. Prävention wäre halt, mehr öffentliche Toiletten zur Verfügung zu stellen, aber nicht Wildpinkler zu ahnden. Das ist einfach nicht wirklich präventiv. Oder auch beim Grillen, dann macht halt mehr Grillflächen, anstelle jetzt irgendwie Leute zu schicken, die das unterbinden sollen. Genau, also ich würde mir wünschen insgesamt, dass die Debatte wieder mehr dazu geht, wie schaffen wir einen öffentlichen Raum, der tatsächlich für alle Menschen, auch vor allem auch nicht kommerziell nutzbar sein kann und weniger auf dieses Bestrafen ausgehen soll.
Ja, wir werden das Thema dann auf jeden Fall wieder erneut aufgreifen. Dann vielen lieben Dank euch für die Hintergrundinfos und die Recherchearbeit. Und mehr Infos gibt es unter fdes.noblocks.org, glaube ich, oder?
Genau.
Ja, dann vielen Dank.
Danke auch.
Danke auch.
Was bisher geschah. Anna, Petra und Arthur hatten als Bezugsgruppe an einer Demonstration gegen die AfD teilgenommen. Bei der Aktion wurde Petra wegen den Vorwürfen, Vermummungs- und tätlichem Angriff zur ED-Behandlung mit auf das Revier genommen. Dort hat Petra selbstverständlich das Maul gehalten. Einige Monate später.
Oh nö, jetzt schreiben die Bullen, dass ich zu einer Vorladung aufs Revier kommen soll. Scheiße. Die werfen mir doch tatsächlich Vermummung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, tätlicher Angriff, Widerstand und versuchte Körperverletzung vor. Diese Arschlöcher. Hä? Krass, das ist doch schon ewig her.
Also, ich habe mal gehört, dass man da gar nicht hin muss, wenn man von den Bullen vorgeladen wird.
Wir haben doch noch irgendwo die Broschüre Was tun, wenn es brennt von der Rote Hilfe. Ich schau mal kurz, ob da was dazu drinsteht. Also hier steht, geh auf keinen Fall zu einer Vorladung der Polizei, egal ob du Zeugin oder Beschuldigter bist. Es wirkt in den Briefen auf den ersten Blick, als musst du hingehen und als würde dir das etwas bringen. Beides ist falsch. Es gibt keine Verpflichtung hinzugehen und keine negative Folgen, wenn du nicht hingehst. Das Gegenteil ist der Fall. Und eine Entlastung ist bei der Polizei nicht möglich. Deine Aussagen führen nur dazu, dass es mehr Anhaltspunkte im Ermittlungsverfahren gegen dich oder andere gibt. Getroffene Aussagen sind selbst mit der besten Anwältin nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
Okay, gut zu wissen. Dann gehe ich da nicht hin und reagiere auch einfach gar nicht darauf, oder? Oh je, ich will gar nicht wissen, was da auf mich zukommt.
Hey, mach dir keine Sorgen, wir waren zusammen auf der Aktion und wir werden auch jetzt zusammenhalten. Und es gibt ja auch Strukturen, die uns da unterstützen können. Als ich bei deiner Festnahme den Vermittlungsausschuss angerufen habe, da meinten die doch, dass du in die Sprechstunde zu denen kommen kannst, wenn du Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft bekommst. Da bekommen wir sicher Hilfe. Die machen so Beratungen und helfen auch Anwältinnen zu vermitteln und so.
Ja, da sollten wir uns unbedingt Unterstützung holen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die da wegen der Aktion Post bekommen haben. Wäre doch auch gut, sich da irgendwie zu vernetzen. Da wissen der EA und die Rote Hilfe Ortsgruppe bestimmt Bescheid.
Ja gut, dann werde ich auf jeden Fall nächste Woche mit dem Schrieb mal zum EA gehen.
Sollen wir mitkommen?
Ja, gerne. Habt ihr denn da Zeit?
Na klar, Bezugsgruppe Lego hält zusammen.
Anna, Arthur und Petra sind beim EA gewesen und haben die Info bekommen, dass als nächstes ein Strafbefehl oder eine Einstellung des Verfahrens kommen könnte. Es könnte auch eine Einstellung gegen bestimmte Auflagen kommen, wie zum Beispiel eine Geldzahlung. Der Vorteil dabei wäre, dass dann erstmal keine Verurteilung in ihrer Akte auftauchen würde. Einige Wochen später.
Anna, Arthur, Lego, Lagebesprechung.
Ja, was ist denn?
Also, ich habe jetzt einen Strafbefehl vom Gericht bekommen. Hier steht drin, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Vermummung, Widerstand und versuchte Körperverletzung. Das ist ja schon ganz schön viel, aber immerhin steht das mit dem tätlichen Angriff nicht mehr drin. Das wäre ja sonst noch teurer geworden.
Also ein Strafbefehl ist praktisch ein Urteil ohne vorhergehende Verhandlung. Eure Schuld muss hierbei nicht bewiesen sein. Es reicht für die Ausstellung des Strafbefehls ein sogenannter hinreichender Tatverdacht. Damit vermeiden Gerichte und Staatsanwaltschaft einen Prozess und schlagen der oder die Betroffenen eine Strafe vor. Meistens ist diese Strafe eine Geldstrafe und besteht aus sogenannten Tagessätzen. Zu diesen Tagessätzen ist meistens eine Tagessatzhöhe in Euro festgesetzt. Die Höhe der Tagessätze soll an das Einkommen der angeklagten Person angepasst sein. Die Anzahl der Tagessätze hingegen wird anhand der Schwere der Strafe festgelegt. Tagessätze können auch durch die Leistung gemeinnütziger Arbeit abgeleistet werden. Wie viele Stunden die gemeinnützige Arbeit pro Arbeitstag dauert, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg sind es 4 Stunden Arbeit für einen Tagessatz. Eine Strafe in Tagessätze kann aber auch durch die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe getilgt werden. Diese besteht aus einem Tag Haft für einen Tagessatz. Für Minderjährige und Heranwachsende, die als solche behandelt werden, kompliziertere Fälle und schwerere Vorwürfe, gibt es keinen Strafbefehl. Für sie folgt nach der hoffentlich nicht wahrgenommenen polizeilichen Vorladung zur Vernehmung als Beschuldigter eine Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft. Der Anklageerhebung folgt dann automatisch eine Gerichtsverhandlung vor dem zuständigen Gericht.
Ihr wart doch heute wieder bei mir, oder? Wie war es denn da?
Ja, voll hilfreich. Also am wichtigsten ist wohl jetzt erstmal Widerspruch gegen den Strafbefehl einzulegen. Da haben wir 2 Wochen Zeit zu. Der EA meint, der Tag, als das Schreiben bei uns ankam, sei entscheidend. Wann kam das Scheißding denn eigentlich nochmal? Wo steht das denn?
Schau mal auf den Umschlag, diesen gelben Ding da, wo es drin war. Hier oben rechts ist ein Datum, das ist die doch, oder?
Müssen wir also diese Woche machen, damit die Frist nicht verstreicht. Sonst wird das Urteil nämlich rechtskräftig. Das ist sonst wohl recht easy. Wir können einfach schreiben, hiermit lege ich Einspruch gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts Freiburg mit dem Aktenzeichen. Wo ist das Aktenzeichen?
Guck, das ist doch das Aktenzeichen, oder? Ja.
Ah ja, genau. Da brauchen wir dann auch keine weitere Begründung.
Bei einem Strafbefehl sollte unbedingt erstmal innerhalb von 2 Wochen Einspruch eingelegt werden. Das verschafft Zeit, um die weiteren Schritte zu überlegen und sich Beratung zu holen. Mit dem Eingang des Einspruchs beim zuständigen Gericht ist der Zeitdruck weg. Der Strafbefehl wird erstmal nicht rechtskräftig und es muss ein Hauptverhandlungstermin festgesetzt werden. Solltet ihr euch dann gegen eine Gerichtsverhandlung entscheiden, könnt ihr euren Einspruch jederzeit wieder zurückziehen.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 22. Mai 2020, zusammengestellt bei Radio Dreigland und der 2,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.